Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein lebensmittelchemisch, aber auch geschmacklich äußerst vielfältiges Produkt, den Käse. Ob stinkig mit Löchern oder ohne, weich oder fest, mild oder würzig, die Vielfalt von Käse scheint schier unendlich. Das liegt vor allem an der komplexen Herstellungsweise und beteiligten Enzymen und Mikroorganismen. Unser Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hähnle wünscht sich daher schon lange eine eigene Folge zu diesem Thema. Und deshalb tauchen wir heute ein in die Welt von Brie, Edamer, Harzer und Co. Wir sprechen über die Geschichte von Käse, die Herstellungsweise, rechtliche Festlegungen und klären die vielgestellte Frage, wie die Löcher denn nun wirklich in den Käse kommen. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, lass uns zum Einstieg wie so oft mit den Grundlagen anfangen. Kannst du uns sagen, was Käse eigentlich aus lebensmittelchemischer Sicht so ist?
Also wie immer gibt es da eine lebensmittelrechtliche Definition und die steht in der sogenannten Käseverordnung. Und da steht drin, dass Käse Erzeugnisse sind mit unterschiedlichen Reifegraden, die aus dickgelegter Käsereimilch hergestellt sind. So mit anderen Worten, Käse ist ein konzentriertes Milchprodukt, das durch die Gerinnung von Casein, also dem Hauptprotein der Milch, entsteht. Und die Gerinnung erfolgt durch Enzyme, zum Beispiel durch das sogenannte Labenzym, was wir vielleicht ja noch besprechen werden, oder durch Säuerung. Dabei trennt sich die Milch in den sogenannten Käsebruch, also die festen Bestandteile. Da ist das Casein natürlich wichtig und auch das Fett. Und auf der anderen Seite die flüssige Molke, die enthält dann das Wasser, den Milchzucker und die löslichen Molkenproteine. So, und der Käsebruch, der wird weiterverarbeitet, gepresst, gereift und so entstehen dann die unterschiedlichen Käsesorten. Rechtlich gesehen ist es jetzt noch ganz wichtig, weil ja der Begriff Milch nur für tierische Milch gilt, dass damit auch Käse per Definition immer ein tierisches Produkt ist, also aus Kuhmilch, aus Schafmilch, aus Ziegenmilch und so weiter hergestellt werden muss.
In der letzten Folge hatten wir noch den Fleischkäse oder den Leberkäse und zum Leberkäse haben wir eine E-Mail bekommen, dass da eigentlich Leber drin ist, obwohl du letzte Folge das Gegenteil behauptet hast.
Ja, wir hatten in unserer letzten Folge zu den Milchalternativen tatsächlich davon gesprochen, dass die Bezeichnungen Milch und Käse in der EU nur für tierische Produkte verwendet werden dürfen. Dass also jetzt so Bezeichnungen wie Hafermilch oder Sojakäse nicht zulässig sind. Dass es aber auf der anderen Seite eine Liste mit Ausnahmen gibt von dieser strikten Regel. Das sind dann vor allem so traditionelle Bezeichnungen, bei denen dann ja keine Verwechslungsgefahr besteht. Also jeder weiß, dass das betreffende Produkt mit der tierischen Milch eben nichts zu tun hat. Das ist zum Beispiel die Kokosmilch oder so oder die Erdnussbutter und eben auch der Leberkäse, der ja auch nicht aus der Milch gemacht wird. Und ich hatte da dann noch gesagt, Achtung, in dem auch keine Leber drin ist. Tja, und da wurden wir nun zu Recht durch eine aufmerksame Hörerin darauf hingewiesen, dass im sächsischen Leberkäse sehr wohl auch Leber zur Rezeptur gehört. Und es war dann in der Tat ein kleiner Fehler von mir. Und es lag dann daran, dass ich als Münchner beim Leberkäse primär an den bayerischen Leberkäse denke. Und in dem ist laut den sogenannten Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse tatsächlich keine Leber drin. Aber diese Leitsätze unterscheiden nun ganz genau zwischen einem Leberkäse und einem bayerischen Leberkäse. Und im Leberkäse, also ohne Bayern, da muss dann tatsächlich Leber drin sein. Ich glaube so mindestens 5% oder so, im Bayerischen aber jetzt nicht. Ein Leberkäse in Sachsen enthält also deshalb sehr wohl Leber. Wir danken wie immer auf diese Weise unseren aufmerksamen Hörerinnen und Hörern für diesen Hinweis, den wir immer ganz gerne auch richtig stellen.
Und was ist dann Analogkäse? Das ist doch auch kein richtiger Käse.
Ja, dieser Begriff Analogkäse, der entstand so vor rund 20 Jahren, möchte man so sagen, als vermehrt Produkte auf den Markt kamen, die jetzt nicht aus Milch oder sagen wir mal nicht vollständig aus Milch bestanden. Mit diesen Produkten hat man das teure Milchfett durch andere Fette, vor allem günstiges Pflanzenfett ersetzt. Auch andere Milchbestandteile, wie zum Beispiel Proteine, hat man ersetzt durch zum Beispiel Sojaprotein oder so. Man hat auch Aroma und Farbstoffe zugemischt, einfach um jetzt Käse so gut wie möglich zu imitieren, möchte man sagen. Und diese Produkte wurden dann vor allem für Pizzas, für Gratins, für überbackene Brötchen verwendet, dass sie ganz gute Schmelzeigenschaften haben und geschmolzenem Käse eigentlich geschmacklich sehr ähneln. Das Problem war aber jetzt, dass diese Produkte eben als Käse bezeichnet wurden, was halt so aus lebensmittelrechtlicher Sicht nicht korrekt ist. Und entsprechend gab es da dann ganz große Diskussionen, vor allem auch von Seiten von Verbraucherschutzorganisationen. Da ging es eben um eine klare Kennzeichnung und eben die Tatsache, dass man diese Produkte halt nicht als Käse bezeichnen darf. Und so entstanden dann halt Begriffe wie Pizzaschmelz oder so oder Lebensmittelzubereitung mit pflanzlichem Fett oder irgendwie sowas. Der Begriff Analogkäse ist jetzt übrigens auch nicht zulässig. Den finden wir auch so natürlich nicht auf irgendwelchen Lebensmitteln. Das war eher so ein Begriff, der in den Medien verwendet wurde. Mal ganz nebenbei, die Käsealternativen, vegane Käsealternativen, wären streng genommen damit auch Analogkäse.
Da lass uns aber, bevor wir konkret auf die Lebensmittel im Jahr eingehen, noch ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Käse ist ja ein gezielt hergestelltes Lebensmittel. Seit wann machen wir Menschen denn Käse?
Ja, diese Käseherstellung, die begann vermutlich so vor 8.000 bis 10.000 Jahren. Es begann wahrscheinlich im Nahen Osten, so in der Gegend des heutigen Irak. Und so haben da die Menschen begonnen, Tiere zu domestizieren, vor allem Schafe und Ziegen, und gewissermaßen regelmäßig Milch zu gewinnen. Da gibt es archäologische Befunde, die darauf hindeuten, dass dann auch die ersten Käseprodukte in dieser Region hergestellt wurden. Und zwar wahrscheinlich eher ja, entdeckt durch Zufall, möchte man so sagen, als man die Milch in Behältern aus Tiermägen aufbewahrt hat. Der Magen der Tiere, da waren jetzt bestimmte Enzyme enthalten, die dazu geführt haben, dass die Milch gerinnt und sich in die festen und flüssigen Bestandteile trennt, also quasi ein Käsebruch entsteht. Und diese Entdeckung ist damit letztlich die tatsächliche, wenn man so will, Erfindung der Käseherstellung gewesen. Da gab es die ältesten Hinweise in Europa, auch bereits zum Beispiel aus dem Jahr 5500 vor Christus. Das hat man in der Region des heutigen Polens gefunden. So, und die Entdeckung dieses Käsereiprozesses, wenn man so benennen darf, die brachte für unsere Vorfahren ganz große Überlebensvorteile, nämlich zwei. Und zwar zum einen war dieser Käse, in Anführungszeichen, im Gegensatz zur Milch sehr gut haltbar. Man konnte sich also Lebensmittelvorräte anlegen für Zeiten, in denen die Nahrungsversorgung schwierig war. Und zum Zweiten, der zweite wichtige Aspekt war, dass die Laktose, also der Milchzucker, durch diesen Gerinnungsprozess größtenteils abgetrennt wird. Damals, also vor 5.000 bis 10.000 Jahren, waren die Menschen vermutlich alle noch laktoseintolerant, konnten also die Milch nicht vertragen, ohne Nebenwirkungen. Den Käse, den haben sie aber problemlos vertragen. Und das war natürlich dann ebenfalls für die Ernährung, für die Ernährungsversorgung in der damaligen Zeit ein großer Fortschritt.
Also ist dann wirklich jeder Käse laktosefrei?
Ja, nein, nicht jeder Käse ist völlig laktosefrei. Wenn man jetzt als laktosefrei diesen offiziellen Grenzwert nimmt, offiziell heißt es ja unter 100 Milligramm pro 100 Gramm, da darf man dann sagen laktosefrei. Es ist aber grundsätzlich schon so, dass bei der Käseherstellung ein Großteil des Milchzuckers mit der Molke entfernt wird und die dann noch verbleibende Laktose, die wird dann von Milchsäurebakterien abgebaut. Ob jetzt ein Käse aber wirklich laktosefrei ist, das hängt davon ab, wie er hergestellt wird und wie lange er reift. Wenn man jetzt mal anfängt mit Frischkäse und Quark, die enthalten noch relativ viel Laktose, das kann dann schon so 2 bis 4 Gramm pro 100 Gramm sein, also letztlich nur unwesentlich weniger wie in der Milch. Auch junge Käsesorten, sowas wie Mozzarella zum Beispiel, die haben noch höhere Laktosegehalte, das kann dann schon so vielleicht 1% oder so sein. Beim gereiften Käse, der wird es dann ganz schnell deutlich weniger. Ein Camembert, da sind es dann vielleicht noch so 0,5 Gramm pro 100 Gramm. Und langgereifte Hartkäse, also sowas wie Parmesan, Emmentaler Bergkäse, Alter Gouda oder so, die sind dann in der Tat laktosefrei. Also die haben dann weniger als diese 100 Milligramm pro 100 Gramm, was ja die Laktosefreigrenze darstellt.
Und jetzt, egal ob mit oder ohne Laktose, hast du ein paar Zahlen, wie viel Käse denn gegessen wird?
Ja, vielleicht ein bisschen zu den Produktionszahlen. So je nach Statistik werden da weltweit so rund 22 bis 26 Millionen Tonnen Käse hergestellt. Und davon rund 11 Millionen Tonnen, also gut die Hälfte in der EU. Und innerhalb der EU steht jetzt interessanterweise Deutschland auf Platz 1. In Deutschland werden rund 2,4 Millionen Tonnen pro Jahr produziert, am zweitmeisten in Frankreich mit 1,9 Millionen und dann kommt Italien mit 1,4 Millionen. Wenn man die Verzehrsmengen anschaut, also quasi wie viel Kilo Käse pro Person gegessen wird, dann waren es in Deutschland rund 25 Kilogramm im Jahr 2024. Das entspricht, wenn man es mal umrechnet, so rund 70 Gramm Käse am Tag. Das ist eine ganze Menge, also ungefähr 2 Scheiben Gouda wirklich täglich. Und dieser Käsekonsum ist dann im letzten Jahr sogar noch gestiegen. 2025 sollen es sogar 26,4 Kilo pro Kopf gewesen sein. Auch da sind die Deutschen mit an der Spitze. Mehr Käse essen jetzt nur noch die Menschen in Dänemark und in Frankreich, wenn ich es richtig weiß. Und auch weltweit steigt der Konsum von Käse kontinuierlich an. Und da ist der größte Anstieg in China zu verzeichnen. Allerdings ist da der Pro-Kopf-Verzehr momentan sehr, sehr niedrig. Die Menschen in China essen nur so rund 0,5 Kilo pro Kopf und Jahr. Und das ist gerade mal so ein 50stel oder so der Menge, die man in Deutschland isst. Aber der Verzehr dort ist tatsächlich kontinuierlich auch ansteigend.
Kommen wir doch gleich mal zur Herstellung von Käse. Es gibt ja durchaus eine unendliche Vielfalt an Käsesorten. Kann man denn da die Herstellung überhaupt vergleichen und auch kurz darstellen?
Ja, es gibt wohl so 2.000 bis 4.000 Käsesorten, sagt man. Ich glaube, niemand weiß das so ganz genau, wie das es wirklich gibt. Aber letztlich beruhen die alle, zumindest ganz am Anfang ihres Herstellungsprozesses, auf ein und demselben biochemischen Prinzip. Und wenn ich darf, muss ich ein kleines bisschen in die Milchchemie einsteigen, genau auf den Aufbau der Milchproteine gucken. Und zwar enthält die Milch ja so rund 3,5% Eiweiß. Und davon sind rund 80% die sogenannten Caseine. Und diese unterteilen sich wieder in Alpha-, Beta- und Kappa-Caseine. Die sind alle so strukturell so ein bisschen unterscheiden. So, das Alpha- und das Beta-Casein, die bilden jetzt in der Milch winzige Partikel. Man sagt Casein mit Zellen. Die schwimmen gewissermaßen oder schweben gewissermaßen in der Milch. Und es liegt jetzt daran, dass sie in ihrer Oberfläche das dritte Casein haben, nämlich das Kappa-Casein. Und es stabilisiert gewissermaßen diese Dispersion der Casein-Micellen. Das wirkt wie so eine Hülle um die Casein-Micellen herum und verhindert ein Verklumpen der Casein-Partikel. So, und bei der Käseherstellung wird jetzt ein bestimmtes Enzym eingesetzt. Das nennt man Labferment. Das kommt ursprünglich aus den Kälbermägen. Das enthält jetzt ein Enzym und dieses Enzym heißt Hymosin. Das ist eine Peptidase, also ein Protein- oder Peptidspaltendes Enzym. Und das Interessante ist, dass dieses Hymosin jetzt das Kappa-Casein an einer ganz bestimmten Stelle spaltet, einer ganz definierten Peptidbindung. Dadurch verlieren dann die Caseinmizellen ihre Stabilität. Die können sich dann verbinden, die fließen gewissermaßen ineinander. Und wenn man dann zusätzlich vielleicht noch Milchsäurebakterien dazu gibt, dann produzieren die Milchsäure, das unterstützt dann den Prozess, die Vernetzung gewissermaßen der Caseinmizellen. Und am Ende entsteht so ein dreidimensionales Netzwerk, ein Casein-Netzwerk, da kann dann das Wasser, das Fett und andere Milchbestandteile eingeschlossen werden. Und dieses Gel, diese Galerte, ist jetzt der sogenannte Käsebruch und das ist die eigentliche Grundlage für den Käse. Der wird dann abgetrennt von der Molke und weiterverarbeitet. Das ist jetzt bei allen Käsen eigentlich gleich, so der erste Schritt. Und die Vielfalt der ganzen Käsesorten, die entstehen jetzt dann durch die technische Faktoren, also indem man diesen Käsebruch unterschiedlich groß schneidet gewissermaßen, indem man mehr oder weniger Molke entfernt. Man kann die Mikroorganismen variieren, man kann die Reifedauer variieren. Und so kommt es dann eben zu ganz unterschiedlichen Texturen und Aromen und eben zu diesen ganz unterschiedlichen Käsesorten.
Wichtig ist also vor allem das Labenzym. Wenn dieses Enzym jetzt Eiweiße spaltet, warum baut es dann nicht auch die anderen Milchproteine mit ab?
Ja, das ist ein ganz hochinteressanter biochemischer Aspekt, denn dieses Labenzym, das Hymosin, das ist hochspezialisiert. Es spaltet tatsächlich ausschließlich das Kappa-Casein und solange Kappa-Casein da ist, macht es praktisch keine anderen Spaltungen und das löst dann eben diese Gerinnung aus. Die anderen Milchproteine werden also gar nicht angegriffen, wegen dieser Spezifität des Hymosins und zum anderen deshalb, weil das Hymosin größtenteils mit der Molke aus dem Käsebruch wieder entfernt wird, also im Käse hinterher eigentlich keine große Aktivität mehr hat. Der Abbau der Caseine im Käsebruch, der beginnt dann erst später und dafür sind dann ebenfalls andere Enzyme mitverantwortlich. Die stammen dann meistens von Bakterien, von Schimmelpilzen oder von anderen Reifungskulturen und die spalten dann die Proteine zu kleineren Peptiden, zu Aminosäuren und die geben dann eben die unterschiedlichen oder aus denen entstehen dann sozusagen die typischen verschiedenen Käsesorten.
Dann noch eine Frage zum Labenzym. Das wird doch aus dem Mägen von Kälbern gewonnen. Warum bilden das die Kälber überhaupt und gibt es das auch von anderen Tieren?
Also interessanterweise kommt dieses Labenzym tatsächlich nur bei jungen Wiederkäuern vor, also bei Kälbern, Lämmern oder Zicklein. Und diese Tiere sind nach der Geburt vollständig auf die Milch als Nahrungsquelle angewiesen. Und da sorgt jetzt das Hymosin dafür, dass die aufgenommene Milch im Labmagen gerinnt, ähnlich wie bei der Käseherstellung, und so länger im Magen verbleibt. Da diese Milch bei den Wiederkäuern im Gegensatz ist zum Beispiel zur Milch bei Menschen sehr viel Protein enthält und nach der Geburt sich der Verdauungstrakt bei diesen Tieren noch entwickeln muss, wird das Protein gewissermaßen abgespeichert und dann so nach und nach in den Dünndarm abgegeben und nach einer gewissen Zeit braucht es dann nicht mehr und dann hört auch die Produktion des Hymosins auf.
Gibt es da auch Alternativen, sodass Vegetarier Käse essen können?
Ja, für die Käseherstellung, da braucht man zwar ein Enzym, das die Milch gerinnen lässt, aber das muss nicht unbedingt genau dieses Enzym aus den Kälbermägen sein. Der Großteil des heute weltweit eingesetzten Labenzyms wird inzwischen tatsächlich biotechnologisch hergestellt und so nutzt man da gentechnisch modifizierte Mikroorganismen, in die man das Gen eingebracht hat, was für das Hymosin kodiert. Das heißt, diese Mikroorganismen, die produzieren jetzt genau exakt dieses Hymosin wie beim Kalb, aber halt nicht jetzt sozusagen aus tierischer Quelle. Und daneben gibt es dann auch noch Peptidasen, also eiweißspaltende Enzyme, die von Bakterien, von Pilzen gebildet werden. Die kann man ebenfalls zum Dicklegen verwenden. Die spalten dann das Casein nicht so gut, nicht so exakt wie das Hymosin, aber für bestimmte Käsesorten kann man die auch sehr gut verwenden, zum Beispiel für Mozzarella, für Frischkäse, für junge Goudas oder so. Also immer für Käsesorten, die nicht sehr lange reifen müssen. Also viele Käsesorten sind deshalb, deine Frage war ja, ob man die als Vegetarierin oder Vegetarier essen kann, die sind problemlos auch bei einer vegetarischen Ernährung geeignet, obwohl sie nach demselben biochemischen Prinzip hergestellt werden wie die traditionellen Käse.
Okay, dann lasst uns nochmal zur Herstellung zurückgehen. Die Gerinnung erzeugt also zunächst die Struktur des Käses, danach kommt die Reifung und erst dann entstehen ja die typischen Käsearomen und ja, die unterschiedlichen Sorten. Ja, stimmt so ungefähr. Okay, was läuft denn da ab?
Ja, so kann man es tatsächlich zusammenfassen. Die Gerinnung, wenn man so sagen darf, schafft zunächst die Struktur. Und die Reifung schafft dann quasi den Charakter des Käses, wenn man so sagen darf. Also nach der Gerinnung hat man im Grunde erstmal ein Proteinnetzwerk, ja, in dem das Wasser, das Fett, die Mikroorganismen, die man vorher dazugegeben hat, eingeschlossen sind. Und jetzt laufen bei der Reifung der Käse zwei zentrale Prozesse ab. Einmal die sogenannte Proteolyse, also der Abbau von Eiweißen, und zum anderen die Lipolyse, das ist der Abbau von Fetten. Je nach Käse in unterschiedlichem Ausmaß. Bei der Proteolyse, da werden die Caseinproteine durch die Enzyme in kleinere Peptide und dann bis zu Aminosäuren zerlegt. Und das verändert dann zunächst mal die Textur des Käses. So ein langgereifter Käse, wie so ein alter Gouda, der wird dann ja mürbe gewissermaßen, der zerbröselt richtig. Während zum Beispiel Weichkäse wie Camembert, wenn da der Eiweißabbau weitergeht, dann werden die so cremig oder die zerfließen dann regelrecht. Und als Folge dieses Eiweißabbaus entstehen dann zunächst freie Aminosäuren. Die haben selber schon einen intensiven Eigengeschmack, wie zum Beispiel die Glutaminsäure. Und aus diesen Aminosäuren entstehen dann weitere Aromastoffe, die dann ja, nussige, malzige oder würzige Aromen-Eindrücke erzeugen. Ja, und bei der Lipolyse, die muss man auch noch ganz wichtig betonen, da werden dann zunächst aus den Milchfetten freie Fettsäuren gebildet. Und die haben dann selbst schon mal sehr intensiven Geschmack. Jeder kennt zum Beispiel die Buttersäure, als zwar eher unangenehm schmeckend, aber in niedrigen Konzentrationen trägt die schon mal maßgeblich auch zum Käsearoma bei. Und dann sind diese freien Fettsäuren auch wieder Vorstufen für weitere Aromaverbindungen. Und so entstehen dann eben fruchtige, buttrige, cremige, pikante, wie immer man das bezeichnen will, Aromen. Und das hängt dann jetzt je nachdem, welche Mikroorganismen verwendet und je nachdem, wie lange man den Prozess läuft, davon hängt es dann ab, was dann letztlich als Gesamtaroma und Geschmack entsteht. Also diese Milchsäurebakterien, Hefen, Schimmel, Rotschmierebakterien gibt es dann auch noch. Die haben also jetzt ganz unterschiedliche Enzyme und die beeinflussen dann ganz unterschiedlich den Eiweiß- und den Fettabbau.
Stichwort Schimmelkäse. Kannst du nochmal erklären, warum diese Art von Schimmel da drin unbedenklich essbar ist?
Ja, normalerweise verbinden wir mit Schimmel auf Lebensmittel oder auch mit Schimmel in der Wohnung Verderbsreaktionen, Gesundheitsrisiken und sowas. Aber bei der Käseherstellung, das ist jetzt so, dass denn die Schimmelpilze, die man da verwendet, dass man die seit Jahrhunderten einsetzt und dass die auch aus Reinkulturen stammen und damit natürlich völlig unbedenklich sind. Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Weiß- und Blauschimmel. Beim Camembert oder beim Brie, da wächst ja der weiße Schimmel, der heißt Penicillium camberti. Und der wächst vor allen Dingen auf der Oberfläche, der bildet so eine charakteristische weiße Rinde. Der produziert jetzt Enzyme, die die Fette und die Eiweiße von außen nach innen abbauen. Und darum wird jetzt so ein Camembert mit zunehmendem Reifeprozess ja unter der Rinde immer cremiger und weicher. Und beim Blauschimmelkäse sind zum Beispiel Roquefort oder Gorgonzola, da kommt jetzt ein weiterer Schimmel zum Einsatz, der heißt Penicillium roqueforti. Und dieser Schimmel, der wächst jetzt im Inneren des Käses. Und damit er dort wachsen kann, werden die Käseleibe während der Reifung angestochen mit Nadeln. Man nennt es tatsächlich Piercen, sodass dann der Sauerstoff in das Innere gelangt. Und da spritzt man dann diesen Schimmel hinein und der wächst dann entlang der Kanäle gewissermaßen im Inneren, in so bläulichen Adern, möchte man sagen. Und da spielen jetzt ganz speziell Fettabbaureaktionen eine Rolle. Dieser Blauschimmel, der macht ganz charakteristische Aromastoffe aus den Fettsäuren. Das sind sogenannte Methylketone. Die haben dann ganz typische, ja, pilzartige, nussige Aromen, die dann eben ganz charakteristisch sind für diese Blauschimmelkäse.
Hat der Schimmel, also dieser Penicillium-Schimmel, auch irgendwas mit dem Penicillin, also diesem Antibiotikum, zu tun?
Ja, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang, denn der Name Penicillin, der geht jetzt tatsächlich auf einen Schimmelpilz zurück. Und dieser Schimmelpilz, der heißt Penicillium chrysogenum und der gehört auch, genau wie dieser weiße oder der blaue Käseschimmel, zur Gattung Penicillium. Allerdings sind es ganz unterschiedliche Arten, die machen biochemisch ganz unterschiedliche Reaktionen. Die jetzt für die Käse verwendeten Schimmel, die produzieren kein Penicillin und sind damit natürlich auch unbedenklich für den Verzehr, auch jetzt zum Beispiel für Menschen mit einer Penicillinallergie. Da gibt es überhaupt keine Probleme.
Okay, dann möchte ich natürlich die wichtigste Frage der Folge stellen. Wie kommen denn diese Löcher in den Käse?
Ja, witzigerweise haben ja die allermeisten Käse eigentlich gar keine Löcher. Oder wenn man es mal aus technologischer Sicht sagt, wenn sie Löcher haben, dann ist oft was schiefgelaufen bei der Käsereifung. Der bekannteste Lochkäse ist jetzt wahrscheinlich der Emmentaler. Bei dem ist die Lochbildung jetzt das Ergebnis einer ganz speziellen Fermentation, und zwar einer sogenannten Propionsäuregärung. Die ist ganz typisch und ganz charakteristisch für diesen Emmentaler. Da sind auch wieder Bakterien verantwortlich. Die heißen Propionibacterium freudenreichii, ja? Propionsäurebakterien umgangssprachlich. Die gibt man jetzt zur Milch dazu. und die bilden dann bei der Reifung aus dem Milchzucker zunächst die Milchsäure und aus dieser Milchsäure wird dann die Propionsäure und Kohlendioxid. So, und dieses Kohlendioxid entsteht jetzt praktisch im Inneren des Käseleibs, bläht dann gewissermaßen so kleine Kügelchen, wenn man so sagen darf, in den Käseleib hinein. Das Gas dehnt sich aus. Es entstehen so ja, Hohlräume gewissermaßen im Käseleib und wenn man die dann aufschneidet, sieht man halt diese charakteristischen Löcher in den Käsescheiben. Das ist besonders spannend, weil diese Gasblasen oft an winzigen Partikeln entstehen. Das sind aus physikalischer Sicht sogenannte Keimbildungszentren und das ist dann so ähnlich wie bei einem Sektglas, wo an ganz bestimmten Stellen dann eben der Sekt zu perlen anfängt. Also diese berühmten Löcher im Emmentaler sind also das sichtbare Ergebnis, wenn man so sagen darf, eines mikrobiellen Stoffwechselprozesses.
Ja, wie ihr und ja viele unserer Hörerinnen und Hörer sicher auch wisst, ist mein Lieblingskäse der Harzer. Zwar ohne Löcher, aber dafür ja, mit viel Aroma. Der Geruch ist allerdings nicht jedermanns Sache. Und mich würde mal interessieren, wie entstehen denn genau diese Aromen beim Stinkerkäse?
Also Harzer Käse, der gehört zu den sogenannten Sauermilchkäsen. Bei diesen erfolgt die Gerinnung jetzt am Anfang der Käseherstellung primär durch Zugabe von Milchsäurebakterien. Die senken den pH-Wert ab, die Milch wird sauer. Dadurch fallen dann die Caseine aus und damit sind Sauermilchkäse, wie zum Beispiel der Harzer, eben sehr proteinreich und relativ fettarm. So, die eigentliche Besonderheit jetzt von diesem Harzer, die liegt aber jetzt in der anschließenden Reifung. Und zwar wird der typischerweise mit einer sogenannten Rotschmiereflora gereift, so nennt man das. Und zu diesen wichtigsten Mikroorganismen bei dieser Rotschmiereflora, da gehören Bakterien, die heißen zum Beispiel Brevibacterium linens. Und diese Mikroorganismen, die besiedeln jetzt die Käseoberfläche. Die wird dann so ein bisschen rötlich und die produzieren jetzt Enzyme, die die Milcheiweiße schrittweise abbauen. Dann entstehen wieder freie Aminosäuren, wie vorhin schon beschrieben. Aber, und das ist jetzt ganz charakteristisch, aus diesen Aminosäuren werden dann, vor allen Dingen aus den schwefelhaltigen Aminosäuren, bestimmte niedermolekulare Schwefelverbindungen gebildet. Die heißen zum Beispiel Methanthiol oder Dimethyldisulfid oder so. Und das weiß man vielleicht noch aus der Schule, so schwefelhaltige Verbindungen, Schwefelwasserstoff, an das erinnert man sich vielleicht noch, die riechen schon mal grundsätzlich immer eher unangenehm. Die haben dann ganz niedrige Geruchsschwellen, da reichen also schon winzige Mengen aus, um so ein intensives Aroma hervorzuheben. Und es wird dann eben so als ja, schwefelig, zwiebelartig, knoblauchartig oder sowas beschrieben, also insgesamt eher unangenehm. Aber halt für diese Stinkerkäse ganz charakteristisch.
Ja, auch wenn der Geruch in der Tat durchaus unangenehm sein kann, im Mund nimmt man diese unangenehmen Aromen ja dann nicht mehr wahr. Woran liegt das dann?
Ja, das ist ein ganz interessantes sensorisches Phänomen. Viele Menschen empfinden den Geruch eines Harzer Käses tatsächlich als sehr intensiv. Stellen wir dann beim Essen fest, dass der Geschmack deutlich milder ist und sogar ja, angenehm würzig ist und so. Und wichtig dabei ist jetzt, dass diese Aromastoffe nicht verschwinden, wenn man sie in den Mund nimmt sozusagen mit dem Käse, sie werden im Mund nur anders freigesetzt und anders wahrgenommen. Das heißt, im Mund, da müssen die Aromastoffe erstmal aus der Käsematrix heraus gelöst werden gewissermaßen. Die werden dann allerdings vom Proteinen, vom Fett, auch vom Speichel zurückgehalten und damit wird ihre Freisetzung verlangsamt. Noch gelangen sie dann kontrollierter, wenn man so sagen darf, und auch in geringerer Konzentration, retronasal, so bezeichnet man das, vom Mundraum über den Rachen zur Nase. Und dadurch nimmt man die deutlich weniger intensiv war. Und gleichzeitig treten beim Kauen dann noch andere Sinneseindrücke in den Vordergrund, also das Salzige, das Umami-artige, also von der Glutaminsäure her stammende, die Säure, die Textur des Käses, also viele andere Aromastoffe. Und das Gehirn verarbeitet jetzt gewissermaßen alle diese Signale zusammen zu so einem Gesamteindruck und da spielen dann diese einzelnen Schwefelnoten deutlich eine weniger dominante Rolle, als wenn man direkt dran riecht. Und so ist dann der Käse, wenn man ihn in den Mund nimmt, hat einen ganz anderen Gesamtaromaeindruck als nur beim Riechen.
Apropos Aroma und Stinkerkäse, es gibt ja auch die sogenannten Käsefüße. Die haben ja wohl nicht umsonst den Namen. Haben die auch was mit diesem Aroma zu tun?
Also es gibt tatsächlich biochemische Parallelen. Und zwar, wie vorhin gesagt, bei dieser Reifung vom Harzer, aber auch beim Limburger oder anderen Rotschmierekäse, da sind sie bestimmte Bakterien, die tatsächlich auch auf der Haut wachsen können. Und die bilden dort dann auf der Haut, jetzt aus Schweißbestandteilen oder aus abgestorbenen Hautzellen, auch Folgeprodukte, die so ganz ähnlich sind wie die Moleküle, die bei der Käsereifung entstehen. Und dann bilden die auch noch aus bestimmten Aminosäuren, aus der Aminosäure Leucin, eine Verbindung, die heißt Isovaleriansäure. Und die ist deswegen interessant, weil die einen ganz charakteristischen käseartigen oder schweißkäseartigen Geruch hat. Und dies entsteht halt dann unter Umständen auch sozusagen auf der Haut und prägt dann unter Umständen die entsprechenden Aromaeindrücke.
Ja, abgesehen vom Harzer Käse bin ich ja auch ein echter Fan von Ziegenkäse und der riecht und schmeckt ja durchaus intensiv. Woran liegt das? Also gibt es da jetzt einen Unterschied zum Kuhmilchkäse?
Also im Vergleich zu Kuhmilch enthält Ziegenkäse deutlich höhere Anteile an bestimmten kurz- und mittelkettigen Fettsäuren. Die heißen Capronsäure, Caprylsäure und so. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die haben ganz niedrige Geruchsschwellen und tragen eben dann ganz wesentlich zu den typischen sensorischen Eindrücken von Ziegenkäse bei. Der wird dann beschrieben als eben ziegig zum Beispiel oder auch stallartig oder so. Und die werden jetzt bei der Reifung aus dem Fettabbau sehr schnell freigesetzt und dadurch eben deutlich stärker wahrnehmbar als sie zum Beispiel bei Kuhmilchkäse. Und darum entwickelt eben insbesondere gereifter Ziegenkäse oft so ein sehr intensives Aroma. Ist vielleicht ganz interessant, das Wort Ziege, das steckt sogar im Namen dieser Fettsäuren, das lateinische Wort Capra für Ziege. Und diese Fettsäuren, die heißen eben wie gesagt Capronsäure, Caprylsäure, Caprinsäure, die sind eben explizit nach diesem lateinischen Wort Capra, also nach der Ziege benannt.
Jetzt haben wir ja schon ein paar durchaus sehr unterschiedliche Käsesorten angesprochen. Gibt es denn sowas wie eine systematische Einteilung der Käsesorten?
Also in Deutschland und in vielen anderen EU-Ländern, da macht man eine klassische Einteilung, vor allem nach dem Wassergehalt, den Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse. Da unterteilt man dann in sogenannte Käsegruppen. Das ist auch rechtlich festgelegt. Da gibt es eine Käseverordnung, in der das drinsteht. Und diese Gruppen sind dann zum Beispiel Frischkäse mit einem Wassergehalt über 73%. Das wäre sowas wie Quark oder Körniger Frischkäse. Weichkäse, da ist der Wassergehalt 50-73%. Camembert zum Beispiel oder Limburger. Halbfeste Schnittkäse. Wassergehalt 50-60%, Tilsit oder Butterkäse und die Hartkäse, also Parmesan, Emmentaler, die haben den Wassergehalt unter 50%. Ja, und dann gibt es noch jede Menge andere Einteilungsmöglichkeiten nach der Tierart, also Kuh, Schaf, Ziege, Büffel, dann nach dem Reifungsprozess, also zum Beispiel Frischkäse, der nicht gereift wird, Saumilchkäse, bei dem man Milchsäurebakterien verwendet, Edelschimmelkäse, Rotschmierkäse, langgereifte Hartkäse. Es gibt da ganz unterschiedlichste Einteilungsmöglichkeiten.
Zum Stichwort Limburger und ja auch Emmentaler passt gleich meine nächste Frage. Gibt es denn rechtliche Regelungen, wie die Bezeichnung des Käses in Bezug auf seine Herkunft festgelegt wird? Also kommt der Limburger jetzt immer aus Limburg oder der Emmentaler dann immer aus dem Emmental in der Schweiz?
Ja, für viele Käsesorten gibt es so rechtliche Regelungen zur Herkunft. Allerdings gilt es nicht für alle Käsenamen. Das wird dann sehr schnell durchaus komplex. Das heißt, nicht jeder Käsename ist automatisch eine, man sagt, Herkunftsangabe. Manche dieser Bezeichnungen, die sind jetzt in Europa tatsächlich geschützt. Das sind sogenannte geschützte Ursprungsbezeichnungen und die dürfen dann nur für Käse aus ganz bestimmten Regionen verwendet werden. Ein bekanntes Beispiel ist da der Parmesan. Parmesan war lange Zeit ein, ganz allgemein verwendeter Begriff für geriebenen Hartkäse. Es konnten dann alle möglichen Hartkäse sein. Und da gab es dann auf Bestreben von Italien einen ganz langen Rechtsstreit in der EU, bis dann der Europäische Gerichtshof entschieden hat und klargestellt hat, dass diese Bezeichnung Parmesan nur verwendet werden darf für den geschützten Parmigiano Reggiano und den Grana Padano. Also zwei Käsesorten, die in ganz bestimmten Regionen hergestellt werden, wo es ganz bestimmte Vorgaben für die Haltung der Tiere, für die Fütterung gibt, für die Zusammensetzung der Milch und so weiter. Andere Käsenamen, die haben sich eher im Laufe der Zeit zu so allgemeinen Sortenbezeichnungen entwickelt. Und da gehört zum Beispiel der von dir genannte Limburger dazu. Der stammt zwar ursprünglich aus der Region Limburg, muss aber heute nicht mehr dort hergestellt werden. Der Name beschreibt also jetzt, wenn man so will, nicht mehr den Herkunftsort, sondern eher so eine Art des Käses. Und ähnlich ist es auch beim Gouda zum Beispiel. Der geht zwar ursprünglich auf die niederländische Stadt in Gouda zurück, wird aber heute auch weltweit verwendet für alle möglichen entsprechend hergestellten Käsesorten. Beim Emmentaler, den du angesprochen hast, da ist die Situation jetzt wieder etwas komplexer. Da gibt es nämlich, verschiedene Emmentaler. Es gibt einen allgemein hergestellten Emmentaler, wenn ich mal so sagen darf, und einen geschützten Emmentaler. Die Bezeichnung Schweizer Emmentaler, die ist jetzt geschützt, das ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Der Käse muss jetzt dann ganz genau nach den Vorgaben einer ganz definierten Region in der Schweiz hergestellt werden und dann darf er sich so bezeichnen. Es gibt aber eben auch andere Emmentaler, die werden in Deutschland, in Frankreich hergestellt oder so. Und auch das sind dann Emmentaler Art Käse, die haben aber dann eben keine geschützte Ursprungsbezeichnung.
Viele Regelungen in der EU rund um das Thema Lebensmittel sollen ja primär dem Schutz der Verbraucher dienen, aber das klingt jetzt ja eher so, als würde man die Produzenten schützen, oder?
Ja, das kann man schon so sehen, aber letztlich dient dieser Herkunftsschutz der EU eigentlich beiden, also dem Verbraucherschutz und dem Produzentenschutz. Die Idee hinter diesen geschützten Ursprungsbezeichnungen ist ja jetzt so, dass man bestimmte Lebensmittel ja, ich sag's mal, untrennbar mit bestimmten Regionen verbinden, mit deren Geschichte, mit traditionellen Herstellungsverfahren. Und häufig sind es ja auch ganz kleine Betriebe, die jetzt in diesen Regionen eben nach diesen klassischen Methoden dann bestimmte Lebensmittel produzieren. Also man kann sagen, dass die EU da versucht, sowas wie eine, ich möchte es mal nennen, kulinarische Identität oder so zu bewahren. Ähnlich ist ja bei uns in Dresden mit dem Dresdner Christstollen, mit dem Altenburger Ziegenkäse, mit der Münchner Weißwurst. Also das ist sowas wie ein regionales Kulturerbe. Und das kann man meines Erachtens schon auch natürlich parallel zu den ganz handfesten wirtschaftlichen Interessen durchaus ernst nehmen. Das finde ich jedenfalls.
Jetzt sind wir schon einigermaßen tief im Lebensmittelrecht angekommen. Lass uns doch vielleicht in dem Zusammenhang noch einen Blick auf die Verpackung werfen. Also welche Informationen müssen eigentlich dann auf jeder Käsepackung stehen, mal abgesehen von den Angaben, die ja auf allen verpackten Lebensmitteln stehen müssen?
Also interessanterweise ist beim Käse schon mal keine Zutatenliste erforderlich. Und zwar gilt es dann, wenn der Käse ausschließlich aus den für Milch, ausschließlich aus den für die Herstellung typischen Zutaten besteht, also aus Milch, Milchsäurebakterien, Labsalz oder so, und den für die Reifung notwendigen Mikroorganismen, dann braucht es keine Zutatenliste, wenn nicht andere Zutaten zugesetzt sind. Auch eine zusätzliche Allergenkennzeichnung ist vielleicht ganz interessant, wie zum Beispiel enthält Milch oder so, ist beim Käse nicht erforderlich, weil man ja eben aus der Bezeichnung des Lebensmittels eindeutig schon weiß, dass es sich um ein Milcherzeugnis handelt. Und darüber hinaus gibt es dann für Käse so spezielle Vorgaben zur Bezeichnung. Das ist dann in der Käseverordnung geregelt. Eben die Verkehrsbezeichnung soll die Art des Käses verdeutlichen. Also wie wir vorhin gesagt haben, Frischkäse, Weichkäse und so weiter. Wenn sein Käse ein EU-Gütezeichen hat, wie zum Beispiel diese geschützte Ursprungsbezeichnung oder so, dann muss das ebenfalls kenntlich gemacht werden.
Nun steht auf den meisten Käseverpackungen ja noch weitere Angaben, zum Beispiel 45% Fett I-Tre. Was ist das denn?
Ja, das ist eine Einteilung nach dem Fettgehalt des Käses. Und zwar wird beim Käse traditionell nicht der Fettgehalt des gesamten Käses angegeben, also 50 Gramm Fett pro 100 Gramm oder so, sondern man bezieht den Fettgehalt auf die sogenannte Trockenmasse. Das ist dieses ITR, also den wasserfreien Anteil des Käses. Das macht man deshalb, weil diese Angabe jetzt sehr eng so mit den Eigenschaften des Käses zusammenhängt, also der Cremigkeit, der Textur. Und dadurch werden dann eben Käse oft in bestimmte Fettstufen eingeteilt, also zum Beispiel Doppelrahmstufe, Halbfettstufe oder Magerstufe. Und durch diesen Bezug auf die Trockenmasse ist eben analytisch eine bessere Vergleichbarkeit gegeben.
Also besteht der Käse jetzt nicht aus 45% Fett, weil das wäre nämlich ganz schön viel.
Nee, viele Käsesorten, die haben zwar tatsächlich einen hohen Fettgehalt, aber so viel dann doch nicht. Diese Angabe bezeichnet, wie gerade gesagt, in der Trockenmasse, also quasi die Masse des Käses abzüglich Wasser. Der tatsächliche Fettgehalt, der hängt dann natürlich vom Wassergehalt ab deswegen. Und so ein Weichkäse, der hat dann viel Wasser, ein Emmentaler hat wenig Wasser und damit ist dann die Menge an Fett im Lebensmittel entsprechend höher oder niedriger, je nachdem, wie viel Wasser drin ist. Wenn man den Fettgehalt genau wissen will, dann muss man auf dieser Tabelle der Nährwertkennzeichnung nachgucken. Die steht ja auf den meisten Käseverpackungen drauf und da findet man dann den Gesamtgehalt an Fett pro 100 Gramm Käse.
Ja, vielleicht können wir an der Stelle nochmal ganz kurz auf die Themen Bio- und Tierhaltung eingehen. Ja, wann darf denn ein Käse jetzt als aus biologischer Erzeugung bezeichnet werden? Und wie passt das mit der Haltungsform zusammen? Da gibt es ja manchmal so eine Skala von 1 bis 5. Also was hat es damit dann auf sich?
Ja, das sind eigentlich zwei verschiedene Kennzeichnungssysteme, die jetzt direkt nicht zusammengehören. Das Bio-Siegel, das sagt dann etwas darüber aus, wie die Milch erzeugt wurde. Und diese Haltungsform-Kennzeichnung, also diese Skala 1 bis 5, die sagt was darüber aus, unter welchen Bedingungen die Tiere eben ja, gehalten wurden in der Landwirtschaft. Wenn es auf dem Käse ein Biosiegel steht, dann basiert es auf der EU-Öko-Verordnung und das umfasst dann die gesamte Produktionskette. Da gibt es genaue Vorgaben für den Futteranbau, die Futterzusammensetzung bis hin zur Verarbeitung der Milch. Und nur wenn all diese Kriterien eingehalten werden, dann darf man den Käse eben als aus biologischer Erzeugung bezeichnen. Diese Haltungsform-Kennzeichnung ist jetzt keine staatliche Kennzeichnung, sondern die ist jetzt ursprünglich vom Lebensmitteleinzelhandel eingeführt worden, um eben für die Verbraucherinnen und Verbraucher die Bedingungen, unter denen die Tiere gehalten werden, zu dokumentieren. Das ist, wie gesagt, eine freiwillige Kennzeichnung und die geht jetzt von 1 bis 5 und je höher die Zahl, umso ja, umfangreicher sind jetzt zum Beispiel die Anforderungen ans Platzangebot, umso mehr Platz haben die Tiere im Stall, umso mehr haben sie Ausgang oder Zugang zu Außenklima oder Weidegang und so weiter. So ein Käse kann also jetzt durchaus eine hohe Haltungsform aufweisen, ohne dass er gleichzeitig bio ist. Bioprodukte allerdings erfüllen dann meistens auch oder müssen sogar dann auch in der Regel die hohen Anforderungen an die Tierhaltung erfüllen.
In der letzten Folge hatten wir auch über pflanzliche Milchalternativen geredet. Es gibt dazu passend ja auch veganen Käse, obwohl, wie wir jetzt wissen, der nicht so genannt werden darf. Kann es in Zukunft denn eine echte Alternative zu Käse aus Milch geben?
Also die größte Herausforderung, wenn man jetzt pflanzlichen Käse sozusagen machen möchte, der beginnt jetzt bereits bei der Strukturbildung. Wir haben ja vorhin besprochen, dass so ein klassischer Käse aus Milch eben durch die Gerinnung von Caseinproteinen entsteht. Und diese Gerinnung, dieses Ausbilden eines stabilen Netzwerkes, das funktioniert halt in dieser, ja, ich möchte fast sagen, einzigartigen Form bei pflanzlichen Proteinen nicht. Da gibt es eine gewisse Ausnahme, Soja, bei der Herstellung von Tofu aus Sojamilch. Da werden die Proteine durch Calcium oder so ausgefällt und bilden dann ebenfalls ein Gel. Das geht dann noch ganz gut, was die Dicklegung anbelangt. Aber wenn man andere Milchalternativen dicklegen will, dann braucht es also meistens andere Zutaten oder Zusatzstoffe, Dickungsmittel, Stärke, Johannisbrot, Kernmehl, auch pflanzliche Fette, um dann letztlich die gewünschte Konsistenz und vor allen Dingen auch das Schmelzverhalten zu erreichen. Die Textur von diesen Käsealternativen, die kann man noch ganz gut hinkriegen. Problematisch oder eine gewisse Herausforderung, möchte ich sagen, ist jetzt noch die Nachbildung der Käsearomen. Bei pflanzlichen Alternativen, das muss man dann versuchen, das durch Fermentation zu erzeugen, bestimmte Aromastoffe, auch geschmacksgebende Zutaten eben zugeben. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, es gibt da mittlerweile durchaus attraktive Produkte, wo man vielleicht sogar im Blindvergleich gar nicht unbedingt den Unterschied zwischen jetzt echtem Käse aus Milch und einem pflanzlichen Käse schmeckt sozusagen. Es wird also für diese Produkte wirklich auch in Zukunft einen Markt geben. Aber ähnlich wie wir es letztes Mal diskutiert haben, ähnlich wie für die Milchalternativen, sehe ich jetzt mittelfristig, also so heißen so die nächsten 10, 15, 20 Jahre oder so, sicher keine Ablösung dieses aus Milch hergestellten Käses durch diese Alternativprodukte. Das liegt einfach an dieser außergewöhnlichen Eignung der Milchproteine und auch der Milchfette für diese typischen Prozesse, die dann für die Käseherstellung und für die Käsereifung relevant sind. Das lässt sich halt einfach nicht so einfach übertragen auf Pflanzenproteine und Pflanzenfette.
Und wenn man jetzt ganz weit in die Zukunft denkt, dann ja, rückt ja auch die Biotechnologie immer mehr in den Vordergrund. Also man forscht ja durchaus an Zellkulturen oder in Bioreaktoren auch Milchproteine in größeren Mengen herzustellen, also ganz ohne Kuh sozusagen. Werden diese Produkte in Zukunft eine Rolle spielen?
Ja, das ist wirklich ein großes Forschungsfeld momentan. Das Stichwort ist hier Precision Fermentation. Und die Idee ist dabei, dass man jetzt Mikroorganismen genetisch so verändert, dass man sie dann quasi in Bioreaktoren dazu bringt, Milchproteine herzustellen. Also genau die Milchproteine, die normalerweise von den Kühen gebildet werden. Und vor allen Dingen natürlich jetzt die für die Käseherstellung wichtigen Caseine. Da gibt es bereits mehrere Unternehmen, die genau diesen Ansatz verfolgen. Und das Ziel ist jetzt da nicht, einen, ich sage mal, pflanzlichen Käseersatz herzustellen, sondern tatsächlich die entscheidenden Milchproteine biotechnologisch so zu produzieren und aus denen dann einen Käse herzustellen. Genauso wie du sagst, Per, also quasi einen Käse aus den echten Milchproteinen, nur halt ohne Kuh. Das ist jetzt aus lebensmittelchemischer Sicht wirklich sehr, sehr spannend, und weil genau die gleichen Proteine erzeugt werden können, die man für die Dicklegung, die Struktur, die Reifung braucht oder so. Es gibt aber da noch ganz große Herausforderungen, denn die Machbarkeit der Proteinerzeugung, die ist gezeigt. Also die mikrobielle Erzeugung der Proteine, die ist gar nicht so sehr das Problem. Das Problem ist eher die industrielle Umsetzung, man sagt das Upscaling, also das Hochskalieren auf einen großen Maßstab. Und da ist jetzt die größte Herausforderung, dass die Ausbeuten relativ gering sind, also relativ wenig Protein pro Liter Kulturflüssigkeit gewissermaßen gebildet wird. Und diese Kulturflüssigkeit, die muss dann hinterher abgetrennt werden. Das heißt, man muss ganz, ganz viel Wasser gewissermaßen entfernen, und das kostet sehr viel Energie, das ist sehr ressourcenaufwendig. Und wenn man da jetzt Bilanzen macht hinsichtlich der Nachhaltigkeit, dann wird man sehen, dass diese Verfahren aktuell zumindest noch nicht nachhaltiger sind als die klassische Milcherzeugung. Man beobachtet das Feld sehr interessiert, gibt es bestimmt in den nächsten Jahren noch viel Weiterentwicklungen, aber ich wäre etwas zurückhaltend, wenn man das momentan so ein bisschen hochhypt gewissermaßen als die Zukunft der Käseherstellung.
Okay, bevor wir gleich zum Ende kommen, würde mich noch interessieren, was sind denn eure Lieblingskäse? Also von Per, von dir wissen wir es ja schon, Harzer Käse und Ziegenkäse. Dann würde mich da interessieren, wie lange denn schon? Weil als Kind hast du die doch bestimmt noch nicht gemocht, oder?
Nee, das stimmt. Und den Ziegenkäse habe ich sogar noch viel später gemocht als den Harzer. Das wirklich erst so vor 3-4 Jahren, finde ich aber jetzt wirklich einen tollen Käse. Und beim Harzer war es so, der war durchaus schon länger präsent. Also meine Eltern haben den einfach auch schon in meiner Kindheit immer gegessen, ich selbst nicht. Das habe ich dann irgendwann beim Studium angefangen und hat auch viel mit dem Thema Sport zu tun. Er hat einfach super Nährwerte, und da kann man dann vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen über den Geschmack hinwegsehen, und irgendwann findet man das dann gut.
Also für mich ist es der Parmesan. Für mich ist Parmesan der König der Käse. Und es liegt zum einen natürlich am Geschmack, klar, aber so richtig draufgekommen bin ich ja vor knapp 30 Jahren oder so. Da musste ich nämlich meine Lehrprobe bei der Habilitation zum Thema Parmesan machen. Zur damaligen Zeit muss man noch habilitieren, da muss man noch ein eigenständiges Forschungsgebiet aufbauen und sich von seinem Lehrstuhlinhaber absetzen. Das ist jetzt heute nicht mehr so ganz der Fall. Und dieser Lehrvortrag, in dem ging es dann um die Herstellung von Parmesan, die Qualitätssicherung, und das musste ich dann eben als entsprechende Vorlesung vorbereiten. Das hat mir damals riesig Spaß gemacht und seitdem ist es irgendwie mein Lieblingskäse geblieben.
Bei mir ist es entweder super intensiver Käse oder sehr junger, wie Butterkäse oder junger Gouda. Ist da dann überhaupt noch Laktose drin?
Das sind jetzt alles Käse, die man aus meiner Sicht auch bei einer Laktoseunverträglichkeit problemlos essen kann. Da dürften die Gehalte bestimmt unter 100 Milligramm pro 100 Gramm sein. Also da steht dann wahrscheinlich sogar drauf, von Natur aus laktosefrei.
Okay, und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wie immer, vielen Dank, lieber Thomas, liebe Jule. Unsere heutige Folge hat gezeigt, dass wir zwar über Käse reden, aber kein Käse erzählen. Kaum ein anderes Lebensmittel zeigt so eindrucksvoll, wie eng Chemie, Mikrobiologie und ja, traditionelles Handwerk miteinander verbunden sind. Vielleicht schmeckt Ihnen Ihr Lieblingskäse jetzt sogar noch ein bisschen besser, weil Sie wissen, wie viel Wissenschaft in ihm steckt. Und wenn diese Folge Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie gerne noch Sie ein wenig nachreifen und empfehlen Sie uns weiter. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.